Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Sie hören einen etwas ausgedehnteren Predigtext aus 1. Korinther 15 nach der Übertragung Hoffnung für alle. Zuerst, sagt der Apostel Paulus, habe ich euch weitergegeben, was auch ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen aus Paulus' Zeit gesprochen, einige noch leben, andere aber schon gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt er auch durch einen einzigen zur Auferstehung. Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen Adams sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Nach Gottes Plan wird Christus so lange herrschen, bis er alle Feinde unterworfen hat. Als letzten Feind vernichtet er den Tod. Denn es heißt in der Heiligen Schrift, alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt. So wird Gott der Herr sein über alle und in allem. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Eben, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, haben wir das alte nizänische Bekenntnis der christlichen Kirche mitgesprochen. Ich nehme an, fast alle oder alle. Und ich glaube an Jesus Christus, unseren Herrn, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Dieses Credo ist viel umfassender als mein begrenzter Glaube. In seinen Worten steckt der erstaunliche Hoffnungskern, der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens, an dem sich letztendlich alles entscheidet. Zugleich ist diese Hoffnung vielen, vielen Menschen um uns herum fremd und total unbegreiflich. Wie soll man die Hoffnung auch verstehen in den geschlossenen Denkmustern unserer Zeit? Vielleicht, habe ich mir gedacht, hilft uns ein sehr persönliches Glaubensbekenntnis. Es beschreibt eine Entwicklung und Verwandlung des Glaubens in den verschiedenen Lebensphasen eines Zeitgenossen, etwas älter als ich. Da heißt es, Zitat: Als ich ein Kind war, glaubte ich wie ein Kind. Ich glaubte an einen lieben Gott. Er war mir schon vertraut in Jesus. Als ich erwachsen wurde, begann ich wie ein Erwachsener zu glauben. Mal sprach ich ihm die Kompetenz ab, oft auch die Liebe beim Blick auf diese Welt. Schließlich verweigerte ich ihm überhaupt die Anerkennung. Ich diskutierte in langen Nächten über Gottes Existenz, aber da war am Morgen kein Gott. Jesus wurde zum Traum und die Auferstehung. Auferstehung war doch nichts weiter als eine zynische Lüge in der Hand der Händler, die Opium und das Volk bringen, um die Elenden zu täuschen und zu vertrösten. Weiß Gott nicht der Grund der Hoffnung? Nun aber bin ich älter geworden. entdecke ich neu die verschütteten Spuren Gottes. Ich beginne wieder, seiner Liebe zu trauen. Und so sage ich heute mutig, trotzig, befreit, jedoch ohne Anspruch auf Endgültigkeit. Gott hat Zeit für mich, hat Geduld mit mir. Er wird meine Wege und Umwege verstehen. Mir ist Gott mit den Jahren wieder sehr lieb geworden. Zitat Ende. Viele von uns haben längst aufgehört, in langen Nächten über Gottes Existenz zu diskutieren. Viele haben aufgegeben, darüber nachzugrübeln, weil so viel Tod und Unrecht und Gewalt das Leben in dieser Welt bestimmen. Diese Menschen finden die Spuren Gottes und seiner Liebe einfach nicht mehr. Nun aber sind wir älter geworden, entdecken neu die verschütteten Spuren Gottes und beginnen wieder seiner Liebe zu trauen. Zu den verschütteten Spuren Gottes gehören die, die wir am Ostermorgen suchen. Das ist kein Ostereiersuchen für Kinder. Nein, wir sind erwachsen geworden, sind sogar älter geworden. Wir suchen ernsthaft nach dem, was bleibt, wenn das Leben vergeht. Am Samstag habe ich bei einem Gemeindeglied, das ich, solange ich in Auerbach arbeite, schon kenne, einen Besuch im Hospiz gemacht. Da ist nichts anderes mehr zu diskutieren, nur noch das. Die Spuren, die wir betrachten, kommen aus dem Raum der verwandelten, neu geschaffenen Welt Gottes. Dieser Raum liegt hinter dem Horizont, den wir sehen und erforschen können. Paulus ist ganz nah an diesen Spuren dran. Er hat glaubhaft von Erfahrungen berichtet bekommen. Die haben Frauen und Männer im Umkreis Jesu umgehauen und grundlegend verändert. Und Paulus legt großen Wert darauf, festzustellen, dass er sich das nicht eingebildet hat. Er spricht von über 500 Menschen, die dem Auferstandenen begegnet sind. Zudem hat Paulus selbst eine tiefgreifende Erfahrung gemacht. Der Auferstandene hat ihn zu Boden geworfen und ihn verändert. Der Auferstandene ist ihm begegnet als eine nicht zu leugnende Wirklichkeit. Und diese Erfahrung, die war so mächtig für ihn, dass sein ganzes weiteres Leben davon bestimmt wurde. Ich weiß, dass so ein Damaskus-Erlebnis in der Regel nicht zu unseren Wirklichkeitserfahrungen gehört. Darum lassen wir uns ja auch zeitweise mitnehmen von denen, die alles ablehnen, was nicht in ihr geschlossenes Weltbild hineinpasst. Sie wollen uns beibringen, dass es hinter dem Horizont eben nichts gibt. Hinter dem Horizont ihrer kleinen Hoffnung nichts. Hinter dem Horizont ihres kleinen Lebens nichts. Hinter dem Horizont der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse unserer Zeit nichts. Hinter dem Horizont des menschlichen Egozentrismus nichts. Hinter den menschlichen Möglichkeiten, wenn sie von der Medizin her ausgeschöpft sind, nichts. Und damit auch hinter dem Abschied am Totenbett nichts. Das wollen sie uns weismachen. Aber wir ahnen am Ostermorgen, ihre Wirklichkeit ähnelt der Erde als Scheibe. Sie können sich auch den Himmel nur als Käseglocke vorstellen. Darum gibt es für sie keinen Himmel. Und sie meinen, ihr geschlossenes, begrenztes Weltbild sei die alles umfassende Wirklichkeit. Die Spuren aber, die wir heute betrachten, sprechen eine ganz andere Sprache. Paulus erinnert leidenschaftlich an die Aussagen der Zeugen des Auferstandenen. Sie sind überwältigt von der Begegnung mit ihm, der lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und was ihnen widerfahren ist, hat sie so sehr berührt und bewegt, dass sie nicht mehr anders konnten, als davon zu reden. Sonst wüssten wir ja heute gar nichts davon. Hinter dem Horizont der uns begreifbaren und erforschbaren Wirklichkeit geht die Welt Gottes gewaltig und faszinierend weiter. Sie haben sich nicht mehr davon beirren lassen, dass viele das nicht glauben. Und die Gretchenfrage für uns heute ist auch, lassen wir uns davon beirren, dass viele das nicht mehr glauben? Paulus und die Zeugen des Auferstandenen waren zutiefst überwältigte. Die Faszination der viel größeren Welt Gottes, die mit Jesu Auferstehung sichtbar wurde, konnten sie einfach nicht für sich behalten. Aber nicht genug mit dieser transzendenten Wirklichkeit aus dem Raum, den wir nicht vermessen, erforschen und manipulieren können. Paulus, der Spurenleser, beschreibt weiter, was mit Jesus geschehen ist, das wird auch mit uns geschehen. Darum schreibt Paulus in diesem faszinierenden Nachdenken, tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen Adams sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Und das ist auch einmal wichtig zu sagen. Dabei projiziert Paulus keine Wunschvorstellungen, wie sie uns da und dort begegnen. Er meint nicht, dass die Verstorbenen im Weltall als Sterne oder auf Sternen weiterleben, zu denen die Trauernden in der Nacht aufschauen. Er meint auch nicht, dass Sterbende in einem neu zur Welt kommenden Körper weiterleben, wie es die Vorstellung der Wiedergeburt denkt. Er meint auch kein Weiterleben in der Erinnerung von geliebten Menschen allein. Das denken ja viele, wenn sie schreiben, wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, er ist nur fern. Tot ist nur, wer vergessen ist. Das, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ist Spielgeld, für das wir uns nichts kaufen können. Nein, Auferstehung Jesu ist etwas völlig anderes als all diese Ideen und Wunschvorstellungen. Auferstehung der Toten ist nicht mit Fantasien zu verwechseln und sie ist auch nicht davon abhängig, ob Menschen das glauben oder nicht. Mit dem von Gott Auferweckten hat etwas bahnbrechend Neues begonnen. So überwältigend wird es auch sein, was an uns geschehen wird. Und das feiern wir an Ostern, am Auferstehungstag unseres Herrn. Die neue Schöpfung Gottes hat begonnen, auch wenn das nicht in die Denkkategorien eines geschlossenen Weltbilds hineinpasst. Und wir Christen feiern an jedem ersten Tag der Woche diesen Anfang der Neuschöpfung Gottes. Gottes Welt, die viel größer ist als eine Scheibe und in keine Käseglocke hineinpasst. Da begegnen wir den Spuren Gottes, dieses Gottes, der sich eben nicht in fromme Seelen zurückzieht. Er verwandelt das geschundene, misshandelte, gefolterte, getötete Leben Jesu zu einem Leben in die unvorstellbare Dimension der Ewigkeit. Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass das unübersehbare Folgen hat? Das könnte nämlich den Gewalttätern und Helfershelfern, den Mördern und Attentätern so passen, wenn hinter ihren Taten nichts mehr käme. Es kommt aber etwas, was ihnen nicht passen wird, die Auferstehung der Toten. Mit dem auferstandenen Christus hat das von Gott neu geschaffene, verwandelte Leben begonnen. Das könnte ja auch dem Tod so passen, wenn hinter seiner Macht nichts mehr käme. Es kommt aber die Auferstehung der Toten. Und damit kommt, dass der letzte Feind, der Tod, vernichtet wird. Das könnte den Rücksichtslosen so passen, wenn sie nach einem gierigen, egomanen Leben und Verhalten nichts mehr käme. Es kommt aber die Auferstehung der Toten und damit auch das Gericht. Jesus erklärt es in seinem Gleichnis vom Weltgericht. Da geht es für die einen zur ewigen Freude und für die anderen zur Strafe. Das könnte den heillosen Täterinnen so passen, wenn hinter ihren Taten und Untaten nichts käme, nichts hinter den verstörten Kinderseelen, nichts hinter den verwahrlosten Leben, die sie hervorgebracht haben. Das könnte den gottlosen und menschenverachtenden Ideologien und christlichen Wölfen im Schafspelz so passen, wenn nichts käme, nachdem sie Menschen ausgebeutet und Schöpfung vernichtet, Rassen und Volksgruppen unterdrückt oder gar ausgelöscht haben. Es kommt aber die Auferstehung der Toten und die Heilung der Verachteten und Missbrauchten an Gottes Herz. Da wird er ihre Tränen abwischen und es wird kein Leid mehr sein. Zärtlich berührt er sie, verwandelt sie zum ewigen Leben. Darum unterwerfen wir uns nicht den Gewalttätern, die behaupten, Menschen total beherrschen und vernichten zu können, weil es nach dem Tod nichts gäbe. Darum bekennen wir gegen den Mainstream unserer Zeit: Ich glaube an Jesus Christus, auferstanden von den Toten, und an die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Darum feiern wir die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus als das große Nein Gottes gegen die Vernichtung des Lebens. Darum feiern wir das ewige Leben, das uns jetzt schon berührt. Darum bekennen wir heute, mutig, trotzig und befreit, ohne Rechthaberei gegenüber anderen: Gott hat Zeit für mich. Er hat Geduld mit mir. Er gewährt mir ein Zuhause, in das mich nichts Böses verfolgt. Mein vergehendes Leben wird verwandelt zum ewigen Leben. Ach Herr, lass dein Liebengelein am letzten End die Seele mein in Abrahams Schoß tragen. Den Leib in seinem Schlafkämmerlein, gar sanft und alle Qual und Pein, Ruh bis zum jüngsten Tage. Alsdann vom Tod erwecke mich, dass meine Augen sehen dich. In aller Freud, o Gottes Sohn, mein Heiland und mein Gnadenthron. Herr Jesu Christ, erhöre mich, ich will dich preisen ewiglich. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.